Genau, ich habe uns einen Predigttext mitgebracht aus Johannes 12, der mich persönlich sehr fasziniert. Ich lese ihn uns einfach mal vor und komme dann danach darüber ein bisschen ins Gespräch. Johannes 12, Abvers 20, da heißt es, auch griechische Festteilnehmer suchen Jesus. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und erzählte von ihm, von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Jesus antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Mich fasziniert dieser Text vor allem als Jugendreferent, weil das für mich, diese Szene ist für mich als Jugendreferent ein Traum. Da kommen Menschen und fragen, ob sie Jesus kennenlernen dürfen. Das ist meine größte Sehnsucht in meinem Job, dass Menschen kommen und nach einer Jesus-Beziehung fragen. Auf Freizeiten, im Konfirmandenunterricht, in Teen- und Jugendkreisstunden und wo ich sonst Menschen begegne. Das ist ja im Moment nicht so viel, aber ich erinnere mich auch an die guten Zeiten. Ja, überall da hoffe ich, dass genau das passiert. Ich hoffe, dass ich so einladend von Jesus reden kann, dass ich so von Jesus schwärmen kann, dass mein Gegenüber nach genau diesem Jesus fragt und sagt, den möchte ich gerne kennenlernen. Kannst du mich zu diesem Jesus bringen? Und in dem Bibeltext, den ich für heute mitgebracht habe, da passiert genau das. Menschen fragen nach Jesus. So wie es aussieht, ganz von alleine. Wir wissen nicht, warum sie kommen. Wir wissen nur, sie haben von Jesus gehört. Vielleicht aus der Presse, von Leuten, die sich über diesen Jesus auf der Straße unterhalten. Vielleicht von einem Teen- und Jugendreferenten und vielleicht durch irgendeine Pro-Christ-Evangelisation oder was auch immer. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall stehen sie da und sie sprechen genau die Richtigen an. Sie gehen auf die Freunde von Jesus zu und fragen, könnt ihr uns zu diesem Jesus bringen? Irgendwie verkehrte Welt. Ja, ach, würden doch zu mir Leute kommen, und das fragen. Ich zermarter mir den Kopf, wie man dazu kommt, dass Leute sowas tun. Und die kommen hier von alleine. Die sprechen also die Christen in ihrer Umgebung an. Und wie reagieren die darauf? Die reagieren, ich möchte sagen, typisch deutsch. Da muss ich erstmal fragen gehen. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Please hold the line. Alter, die lassen die stehen. Die lassen die stehen, die müssen erst bei Jesus fragen gehen. Jesus, wollen wir sie reinlassen? Ja, Karneval hatten wir jetzt gerade. Da fragen die auch immer so komisch. Natürlich wollen wir sie reinlassen. Davon hat Jesus so oft geredet. Aber die Jünger sind sich nicht sicher. Sie erinnern sich an die Geschichte, wo Jesus einer Ausländerin gesagt hat, er wäre nur für die Israeliten gekommen. Und jetzt stehen da ja Griechen, auch Ausländer. Hier stehen so richtig Außenstehende, die passen von ihrer Kultur, von ihrer Sozialisation, von ihrer Sprache, mit ihrem Aussehen so gar nicht zu uns. Vor ein paar Jahren hat Heino ein Lied von den Ärzten gecovert daran fühle ich mich erinnert, ja. Das sind Menschen, die so überhaupt nicht zu uns passen. Man könnte mit Heino sprechen und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm und dann noch deine Haare. Da fehlen mir die Worte. Musst du die denn färben? Ja, die bringen vielleicht Bier mit in den Gottesdienst. Die tragen zu große Hosen anstatt Krawatten. Die singen Lieder, da ist vielleicht Lautstärke das Qualitätsmerkmal. Da müssen wir erstmal fragen gehen, ob die wirklich zu Jesus kommen dürfen. Da brauchen wir erstmal einen Vorstandsbeschluss, ob wir die hier auch haben wollen. Aber auch der kleine Jüngerrat kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Und dann vergewissern sie sich nochmal schnell beim Künstler selber. Also, Jesus, wie siehst du das? Passkontrolle oder Eintritt? Und die Antwort ist so eindeutig, dass Jesus sie gar nicht ausspricht. Er versucht, die Jünger auf einem gedanklichen Weg mitzunehmen. Die Jünger hatten ja recht. Er hatte mal eine solche außenstehende Frau abgewiesen mit genau dem Argument, ich bin nur für die Juden da. Du gehörst nicht zu meiner Zielgruppe, sorry. Er hatte sie abgewiesen, also fast. Die Frau hatte so lange gedrängelt, bis er sich doch ihre angenommen hatte, aber das war eine ganz andere Zeit. Jesus war gekommen, um sich auf Israel zu konzentrieren, nicht weil er nur Israel gewinnen wollte, sondern weil er sich nicht verzetteln durfte. Das ist vielleicht so, als wenn ein Mathelehrer die Hausaufgaben kontrolliert. Und dann merkt er, dass die Klasse das noch nicht so richtig verstanden hat, weil irgendwie alle Hausaufgaben das so hergeben. Und dann pickt er sich eine Aufgabe raus und erklärt die für alle. Das Ziel ist aber, dass alle sehen können, wie Mathe gelingen kann. Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass letztendlich alle von ihm profitieren sollen und durch ihn Zugang in Gottes Herrlichkeit bekommen sollen. Das hat er sich von vornherein gewünscht. Und er hat mehrfach die Gefahr gesehen, dass Israel sich für was Besonderes hält, nur weil sie die sind, auf die sich Gott besonders konzentriert. Vorerst. Sie sind was Besonderes, ja, aber das ist kein Grund, sich für was Besseres zu halten. Immer wieder hat Jesus gesagt, es werden Leute von überall kommen, von Osten und von Westen und sich an mich halten, sich mit mir an einen Tisch setzen. Anfangs hatte Jesus das noch ein bisschen zurückgehalten und verhindert. Er hat damit verhindert, dass seine Mission hier vorschnell beendet ist. Denn es gab die ganze Zeit über mächtige Menschen, die das nicht ertragen konnten. Aber jetzt gehen wir auf Karfreitag und Ostern zu. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Jesus verherrlicht wird. Jetzt geht seine Mission im wahrsten Sinne des Wortes, seine Evangelisation, seine Mission zu Ende. Jetzt geht die Zeit zu Ende, wo er exemplarisch an Israel zeigt, wie Gott und Mensch wieder zusammenkommen. Jetzt ist Schluss mit Verben. Jetzt ist Schluss mit Zweifeln an ihm. Jetzt wird gestaunt. Jetzt passiert das, worin unsere Hoffnung auf Besserung begründet ist. Jetzt durchlebt Jesus die Hölle. Als Erster und für alle. Direkt vor unserem Text wird schon der Anfang vom Ende eingeläutet. Da rotten sich die Mächtigen von damals zusammen und stellen fest, alle Welt läuft ihm nach und wir können nichts machen. Genau. Alle Welt läuft ihm nach. Die Griechen stehen genau dafür. Alle Welt. Weltlichere Menschen gab es nicht. Und die Mächtigen beschließen, dass das mit Jesus jetzt ein Ende haben muss. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn die wüssten, dass sie mit diesen Überlegungen nicht den Anfang vom Ende einläuten, sondern das Ende vom Anfang. Dadurch, dass jetzt der Leidensweg von Jesus beginnt, der mit dem Tod am Kreuz ja enden wird, damit beginnt etwas Neues. Alles bisher gehörte zum Anfang. Jetzt kommt der Hauptteil, das Eigentliche. Deshalb ist Jesus Mensch geworden. Jetzt kommt es zur Rettung des Menschen. Jetzt kommt es dazu, dass Gott der Endlichkeit ein Ende bereitet. Jetzt endet der erste Teil und es beginnt der zweite. Und Jesus redet davon. Und er möchte so gerne, dass seine Jünger das begreifen, dass was sich nach einer Bauernregel anhört, die Jesus da irgendwie raushaut, ist in Wahrheit ein Beispiel, ein Bild mit einer unheimlich tiefen Bedeutung. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt's allein. Wenn ich Mensch geworden wäre, um Mensch zu bleiben, und wenn ich mein Leben nicht in euch investieren würde und mich nicht für euch aufopfern würde, dann hätte keiner Gewinn davon. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wenn ich aber mein Leben einsetze und für euch sterbe, dann entsteht daraus neues Leben. Ihr werdet Leben finden, weil ich es lasse. Daran kann man zweifeln oder darüber kann man staunen. Weil Jesus die Hölle durchlebt, nicht die Hölle auf Erden, sondern wirklich die Hölle, den Tod, weil Jesus die Hölle, den Tod durchlebt, wird Leben in Ewigkeit auch für uns möglich. Durch Jesus verliert der Tod seine Endgültigkeit. Jesus ist der Erste, der Leben zurückgewinnt, der dem Tod zeigt, ich lasse mein Leben und ich nehme es mir wieder. Dadurch hat der Tod ein erstes Mal seine Endgültigkeit verloren. Damit ist diese Endgültigkeit ein für alle Mal zerstört. Ein für alle Mal. Und darin liegt meine Hoffnung. Das Weizenkorn, hier also Jesus, fällt in die Erde und stirbt. Und danach entsteht für mich und für uns, also für unzählige andere Weizenkörner, Leben. Nochmal einen Schritt zurück. Die Jünger wissen nicht, ob sie die Griechen zu Jesus lassen dürfen. Das ist doch der Anfang vom Ende. Wo kommen wir denn dahin? Und Jesus nimmt die Situation auf und sagt, ja, das ist der Anfang vom Ende. Das wird so viel Aufsehen erregen, dass das letztlich sogar mein Leben in Gefahr bringt. Aber es ist auch das Ende vom Anfang. Jetzt wird die Grundlage dafür gelegt, dass ihr Leben gewinnt. Und dann redet Jesus wieder in Rätseln. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wem sagt Jesus das? Zu wem redet er hier? Meint er immer noch sich oder redet er von uns? Zunächst mal redet er immer noch von sich. Jesus weiß um die Gefahr, dass man sich in diesem Leben verlieben kann. Das ist deshalb eine Gefahr, weil man sich dann verliebt. Also weil man sich in die falsche Richtung liebt. Man verliebt sich in diese Liebe. Wozu bin ich nochmal gekommen? Um ewiges Leben für die anderen, für die, die ich liebe, zu gewinnen. So sehr hat Jesus dieses Leben geliebt, dass er sein einziges Leben nahm und es in vollen Zügen genoss, damit alle, die an ihn glauben, eine wunderschöne Zeit mit ihm hätten. So steht es eben nicht in der Bibel. Sondern wir lesen in der Bibel, also hat Gott die Welt, nicht das Leben in dieser Welt, die Welt geliebt. Uns geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, hergab, aufopferte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Boah, hassen, das klingt irgendwie nicht gut. Das klingt ganz schön hart. Das Wort, das da im Griechischen steht, das wird eigentlich immer als Gegenteil, als Gegenwort zu lieben benutzt. Man könnte also an dieser Stelle sagen, wer sich in sein Leben verliebt, der wird sich darin verlieren. Aber wer sich nicht in seinem Leben verliert, sondern wer es einsetzt, der wird damit Leben gewinnen. Ewiges Leben. Seins, aber nicht nur seins. Jesus spricht hier also von sich selber und bis hierhin bin ich von vorne bis hinten Nutznießer dieses Textes. Jesus läutet den Anfang vom Ende oder das Ende vom Anfang ein. Es kommt zu einer neuen Stufe, in der jetzt meine Überlebenshoffnung entsteht. Jetzt macht sich Jesus auf, ein Leben für mich zu gewinnen. Und er gewinnt es nicht wie bei einem Glücksspiel, sondern er erkauft es teuer, unter Einsatz seines Lebens, damit es für mich eben kein Glücksspiel bleibt, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Das soll verlässlich sein. Und jetzt steckt auch noch ein Anspruch für mich in diesen Worten von Jesus. Jesus spricht davon, dass dieser letzte Vers, den wir uns gerade eben angeguckt haben, eben doch nicht nur aus seiner Sicht zu hören ist. Er redet nicht nur von sich. Er meint auch uns damit. In diesem Vers lernen wir auch was davon, wie wir mit unserem Leben umgehen und wo Gefahren für unser Leben stecken. Wer sich in dieses Leben verliebt, der verliert sich darin und verliert letzten Endes das Leben, das über dieses Leben hinausreicht. Das ist eine Warnung für uns. Jesus weiß, wie sehr man sich in dieses Leben verlieben kann. Er selbst hat dieses Leben genossen. An vielen Stellen in der Bibel entdecken wir das. Er hat es schon als Teenager genossen, sich in Gesprächen und Diskussionen zu verlieren und dabei völlig die Zeit zu vergessen. Seine Eltern sind 1000 Tode gestorben, weil sie befürchten mussten, den Retter der Welt verbummelt zu haben. Auf der ersten Hochzeit, auf der Jesus eingeladen war, hat er für die gute Laune gesorgt. Er hat da den Alkohol besorgt. Und noch kurz vor seinem Tod hat er darum gerungen, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Also nicht der Kelch mit dem Alkohol, den er gerade gemacht hat, sondern dieser Kelch, dass er sein Leben verlieren muss. Auch Jesus hat dieses Leben geliebt. Und Jesus weiß um die Gefahr, wer sich in dieses Leben verliebt, der kann ganz schnell sich darin verlieren. Gott sei Dank ist ihm das nicht passiert. Aber er hat erlebt, wie leicht das passieren kann. Ich bin so gerne Jugendreferent, weil ich das Leben von Jugendlichen so unwahrscheinlich und so beneidenswert spannend finde. Da verändert sich alles. Hinter jeder Ecke verbirgt sich eine neue Chance. Endlich 16, da sind ganz andere Kinofilme auf einmal erlaubt. Und auch das Bier an der Geburtstagsparty ist nicht mehr verboten oder strafbar. Der Führerschein noch zur Schulzeit, was für ein neues Lebensgefühl, was für ein Freiheitsgewinn. Das Schuljahr im Ausland, eine Auszeit als Au-pair, die ganz große, weite Welt entdecken. Studieren in völliger Selbstbestimmung, die erste eigene Wohnung, keiner, der mich morgens weckt, keiner, der darauf achtet, dass ich auch aufräume, keiner, der darauf achtet, was in der Nacht von Freitag auf Montag passiert. Auf einmal gibt's Nächte von Freitag auf Montag. Und irgendwo dazwischen die erste Freundin, der erste Freund, und es ist unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Der erste Liebeskummer, auch das gehört dazu. Vieles davon ist zurzeit nicht möglich, Liebeskummer schon, aber vieles von den anderen. Aber es war möglich und es wird auch wieder möglich werden. Und mein Herz hüpft mit, wenn ich auf Freizeiten das miterleben darf, dass sowas passiert oder dass Menschen in so einer Situation stecken und wie spannend das Leben ist. Und das hört später nicht auf. Das erste selbstverdiente Geld, das erste neue Auto, der erste Familienurlaub, der immer besser werdende Familienurlaub, das eigene Haus, meine Verantwortung für eine Familie, das kann alles belasten, aber das kann auch richtig Freude machen. Und wenn ich diese Verantwortung nicht habe, dann kann auch das schön sein. Und das sind nur die positiven Dinge, aber auch die negativen tragen irgendwie zur Spannung bei, halten das Leben in Bewegung, halten positive Momente in Erinnerung fest. Alles spannend auf seine Art. Und mitten in diese spannende Phase, die wir Leben nennen, spricht Jesus diese warnenden Worte. Das ist noch nicht alles. Wer sich in dieses Leben verliebt, der läuft Gefahr, sich darin zu verlieren. Der verliert den Blick, der tiefer fragt. Der Prediger im Alten Testament spricht davon, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Diese Sehnsucht, die ist ganz tief in uns drin. Diese Sehnsucht, die uns wissen lässt, da ist doch noch mehr. Diese Sehnsucht, die uns danach suchen lässt, bis wir es sehen können, bis wir es entdecken. Gott hat diese Sehnsucht in unser Herz gelegt, aber wir bringen unser Herz zum Schweigen, wenn wir in der Hetze des Lebens uns nur noch um uns selber drehen. Jesus spricht davon, dass wir unser Leben hassen sollen. Das sind krasse Worte, aber gemeint ist damit das Gegenteil zu ich verliebe mich in dieses Leben. Man könnte vielleicht sagen, ich investiere mich in dieses Leben. Immer ein bisschen im Hinterkopf, wie das bei Jesus ausgesehen hat. Wir erinnern uns, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Frucht bringt es erst, wenn es sich investiert, zum Wohle der anderen. Das ist ganz wichtig. Sterben alleine hilft nicht weiter. Sterben alleine hilft nicht weiter. Sich investieren in das Leben der anderen. Die Bibel beschreibt das mit Nächstenliebe. Dabei bleibt vielleicht mein Komfort auf der Strecke, meine Bequemlichkeit, meine Gemütlichkeit, sich investieren, kostet was. Das ist eine Investition von dem Wertvollsten, das ich habe. Das tue ich vielleicht schweren Herzens und doch tue ich das gern, weil ich damit vielleicht meinen Nächsten gewinne. Als wir mit unseren Kindern früher die Geschichte vom barmherzigen Samariter teilweise fast täglich gelesen haben, weil meine Kinder sie so geliebt haben, war immer schon für meine Kinder ersichtlich, dass der Samariter hier was Großartiges tut. Er hat mit den Menschen, der als sein Feind beschrieben wird, Mitleid. Und er verbindet ihm die Wunden, er kümmert sich um ihn und damit ist noch nicht genug. Er setzt ihn auf seinen Esel, das heißt aber auch, er geht selber zu Fuß. Er zahlt ihm die Kur und die Reha-Maßnahmen, nachdem er sich selbst eine ganze Nacht lang um ihn gekümmert hat. Sein kompletter Reiseplan gerät durch die Sache durcheinander. Der investiert sich als Person. In einem meiner ersten Jahre als Jugendreferent hatte ich eine Freizeit, da fiel ein paar Tage vorher die Küchenleitung aus. Ja, und in meiner Verzweiflung habe ich wirklich echt alle angerufen, die kochen konnten, von denen ich eigentlich wusste, dass sie auch nicht können. Und da sagt eine Frau zu mir, die erste Hälfte könnte ich kochen. Mein Sohn kommt zwar mit seiner Verlobten und mein Mann und ich am Hochzeitstag, aber bis zum Hochzeitstag einschließlich könnte ich. Ich habe das nicht gewusst, weder das mit der Familienbesuch, mit dem Familienbesuch noch mit dem Hochzeitstag. Aber wenn ich das höre, dann gewinne ich eine Ahnung davon, was es heißt, ich investiere mich. Ein anderes Beispiel, da sind Leute in meinem Umfeld, die lade ich zu Pro Christ ein oder zu einer Zeltevangelisation oder zu einem Feierabendgottesdienst. Ich habe keine Ahnung, wie der darauf reagiert und ob der mich morgen noch ernst nimmt. Ich lade ihn aber ein und ich gehe selber mit. Ich investiere den Abend, an dem Champions League läuft und Borussia Dortmund gegen Real Madrid spielt. Ich investiere mich. Ich bin überzeugt davon, dass man so ein Leben genießen kann. Aber ich investiere mich. Mich und mein Leben. Ich nehme mich nicht zu wichtig, ich verliebe mich nicht in mein Leben, sondern ich verliebe mich in meine Umwelt. Und ich möchte mein und ihr Leben bewahren für die Herrlichkeit Gottes, für das ewige Leben. Das Beste kommt doch erst noch. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie viel von mir und von meinem Leben investiere ich denn? Wie viel muss ich denn investieren? Wie viel bleibt denn noch für mich? Oder besser, wie viel darf denn noch für mich bleiben? Die Frage werde ich nicht beantworten. Der Text tut's nicht und Jesus tut es auch nicht. Jesus dreht nämlich die Frage um. Wie viel muss ich denn investieren? Das ist eine Frage, die fragt nach der Grenze. Wann ist denn genug? Ab wann reicht's denn? Jesus guckt aber ganz anders auf die Frage. Und jetzt wird's unheimlich und ungemütlich. Jesus sagt, wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Jesus fragt, wie weit kannst du gehen? Wie weit kannst du dich denn investieren? Wie dicht kannst du mir denn kommen? Und Jesus redet hier ja von nichts, von dem er keine Ahnung hätte. Jesus weiß sehr wohl, wovon er redet. Wir sind in der Vorosterzeit, das ist auch die Zeit vor Karfreitag, das ist die Zeit des Leidens. Manche fasten, um sich diese Zeit bewusst zu machen. Jesus hat das in einer ganz anderen Qualität zu spüren bekommen und durchlebt. Jesus hat zum Schluss im Garten Gethsemane gesessen und gebetet. Er hat seinen Vater im Himmel angefleht, dass es eine andere Lösung gibt, diese Welt zu retten, als dass er sein Leben gänzlich investiert. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ging nicht vorüber. Dreimal ist er losgegangen und hat seinen Vater darum angefleht. Und zwischen den Zeilen kann man lesen, dass Jesus am Ende dieser Unterhaltung mit seinem Vater dasteht und sagt, ich hasse dieses Leben. Dieses Leben hat nichts, aber auch gar nichts mehr für mich zu bieten. Ich lebe und sterbe einzig und allein für die anderen. Ich hasse dieses Leben, aber aus Liebe zu uns hat er es trotzdem getan. Weil er sich eben nicht in sein Leben verliebt hat und sich nicht darin verloren hat. Er hat es letztlich wirklich gehasst, damit für uns ewiges Leben und Leben in Herrlichkeit möglich wird. Jesus fragt nicht, wie viel muss ich noch investieren, bis es reicht. Es reicht. Jesus ist gestorben, damit es reicht. Basta. Die Frage ist nicht, wie viel muss ich noch investieren, bis es reicht. Die Frage ist, wie dicht kann ich dem Vater eigentlich kommen? Und diese Frage bleibt auch für uns. Diese Spitze, die brechen wir dem Text nicht ab. Jesus redet nicht davon, dass wir irgendwas investieren müssen. Und er sagt schon gar nicht, wie viel. Aber er fragt, wie viel wir investieren können. Wir müssen keine zweiten Jesusse werden. Jesus ist ein für alle Mal am Kreuz gestorben. Aber es wird herausfordernd bleiben, zu fragen, wie weit kann ich gehen? Wie viel habe ich zu investieren? Amen.